Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.
Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der nachfolgenden Informationen. Es handelt sich zudem um Meinungen und nicht um Anlageberatung.
To infinity and beyond!
Startup Insider Daily, to infinity and beyond. Der Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web 3.0.
Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch zum Nachmittag in unserer Rubrik To Infinity and Beyond. Hier bei To Infinity and Beyond spricht Jan Thomas mit den Krypto-Enthusiasten und Futuristen Kerstin Eismann und Daniel Höpfner rund um die Welt von Blockchain, Web 3.0, Krypto und NFTs. Pro Ausgabe wählen sich die drei entweder einen Schwerpunkt oder verschiedene News aus. Diese Woche besprechen wir wieder einen Schwerpunkt. Thema ist das Angel Investing im Web 3. In diesem Sinne haben sie sich auch einen weiteren Gast eingeladen, Florian Huber, Angel Investor im Bereich des Web 3 soll helfen, das Thema der heutigen Ausgabe besser zu durchleuchten. Woher bekommt man einen Deal Flow für Web 3 Investments? Welche Value Adds sollte man als Web 3 Investor mitbringen? Oder wie ist das Wettbewerbsverhältnis im Vergleich zu Web 2 Investments? Solche und ähnliche Fragen behandeln wir in der heutigen Ausgabe von To Infinity and Beyond. Jetzt gleich geht's los.
Startup Insider Daily. To Infinity and Beyond.
Sehr schön. Ja, ich freue mich sehr. Heute wieder To Infinity and Beyond, unser Format zum Thema Web 3.0, Krypto, Blockchain und allem, was dazugehört. Wieder mit der wundervollen Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner. Hallo ihr beiden. Ne?
Hallo, grüß dich Jan.
Grüße dich, hallo ho.
Ja, und wir haben ja gewechselt auf das wöchentliche Format und deswegen steigen wir wieder ein mit einem tollen Gast heute. Bei uns zu Gast ist Florian Huber, aber ich würde fast sagen, Daniel, stell du ihn mal kurz vor.
Genau, Florian Huber ist heute bei uns und er war einmal Business Angel of the Year, ist Unternehmer, hat ihre Firma erfolgreich gegründet und ist seit mehreren Jahren sehr aktiv in den sogenannten Web3-Krypto-Bereich, auch als Investor. Hat dort, glaube ich, eine eigene Plattform gegründet, aber das kann er uns gleich selber erzählen. Und ich freue mich, dass er hier ist. Er lebt in Berlin und ist auch auf verschiedensten Events regelmäßig zu treffen und erzählt auch gerne, gibt gerne auch seine Erfahrungen weiter.
Super, also wer ist eigentlich Trommelwirbel und Tusch und deswegen ist er jetzt hier. Hallo Florian.
Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich bei eurem Podcast dabei sein darf.
Sehr schön, wir freuen uns alle und ja, wir haben es gerade schon gesagt. Vielleicht magst du noch ergänzen. Gibt es ein paar Dinge, die wir noch wissen müssen über dich?
Ja, ich kann gerne noch mal ein paar Worte zu mir sagen. Ich habe einen Hintergrund als Gründer, Unternehmer. Im Jahr 2000 United Domains gegründet, Domainregistrar, Webhoster, haben wir dann irgendwann an die 1&1-Gruppe verkauft. Im Immobilienbereich was gemacht mit Neubau-Kompass, so Marktplatz für Neubauimmobilien. So in dieser Marktnische Neubauimmobilien sind wir auch größer als der Immobilien-Scout. Nach dem Exit von United Domains an 1&1 habe ich dann die Möglichkeit gehabt, als Angel-Investor aktiv zu werden. Habe da so ein Portfolio aufgebaut mit etwa 50 Investments und habe so seit 2015 auch einiges im Krypto-Web3 Umfeld gemacht, kann ich vielleicht gleich nochmal ein paar Worte dazu sagen.
Jetzt hast du ja schon gesagt, dass du ein Portfolio aufgebaut hast und wir wollen heute mal über zwei Punkte reden. Einmal so über das generelle Sentiment da draußen zum Thema Krypto und Web3, als auch, das ist natürlich auch schön, dass du damit deine Erfahrung uns ein bisschen unter die Arme greifst, wie baut man sich denn so ein Web3-Portfolio sozusagen auf? Ne? Also wo findet man die, ist das nur ein Netzwerk oder bist du viel irgendwie auf Twitter und Discord unterwegs? Aber lass uns doch mal kurz irgendwie etwas breiter starten. Du bist ja auch sozusagen, hast die erste Welle, zweite Welle mitgemacht und erfolgreiche Firmen gegründet. Wie siehst du denn denn diese dritte, dieses Web 3? Ist das jetzt ein Hype? Geht das wieder vorbei? Wo stehen wir denn? Es gibt ja, also ich sage ja immer wieder gerne den Satz, wir sind so 1999. Teilst du das? Oder sind wir irgendwie erst in den 80ern? Da würde mich mal deine Einschätzung so ein bisschen zu dem generellen, den generellen Markt Web 3 und Krypto interessieren.
Also ich bin ja jetzt jemand, der so in dieser Web 1 Welt groß geworden ist. Ja, ich hatte vorher schon gesagt, im Jahr 2000 United Domains gegründet, ein IT-Infrastrukturunternehmen. Ja, zurückblickend würde man sagen, ja, das war so ein klassische Web 1 Company. Dann hatten wir so ab, sag ich mal, 2008, 2009 den Schritt Richtung Social Media, Mobile Web mit dem Aufkommen das iPhone, wo es dann primär nicht mehr darum ging, dass du Informationen im Netz selber liest, sondern dass du auch selber oder dass viele Internetnutzer die Möglichkeit hatten, selber Creator zu werden, ja, indem sie Videos hochgeladen haben, Fotos entsprechend hochgeladen, ja, jetzt so seit Bitcoin so dieser Schritt zum Web 3, wobei interessanterweise eigentlich so diese Unterscheidung Web 1, Web 2, Web 3 ja eigentlich erst, sage ich mal, mit der Krypto-Ära jetzt irgendwo aufgekommen ist, wo man irgendwie versucht hat, da so die einzelnen Phasen der Digitalisierung oder der Entwicklung des Internets irgendwie zu unterscheiden. Und für mich so war das so das Thema, wie ich selber so meinen Weg so Richtung Krypto Web 2 gefunden habe, war einfach, dass mich vieles jetzt im Krypto-Umfeld an diese Zeit erinnert hat, damals Ende der 90er Jahre, ja, als das kommerzielle Internet entstanden ist oder, muss sagen, nicht entstanden, aber es gab es schon ein bisschen früher, aber, sag ich mal, populär geworden ist, sich angefangen hat durchzusetzen. Und ich kann mich auch damals an die Zeit erinnern, ja, dass das Thema Internet Ende der 90er Jahre, zumindest in Deutschland, auch niemand wirklich ernst genommen hat, ja, und als ich im Web 1 mein erstes Unternehmen gegründet habe, wurde man so ein bisschen belächelt und es war immer so, Mensch, Florian, du hast so irgendwie hier ein erfolgreiches Studium gemacht und jetzt machst du irgendwie sowas Komisches mit dem Internet. Das ist so nur so ein vorübergehender Hype. Genau. Und und so ähnliche Situationen hast du ja auch nach wie vor ehrlicherweise im Web3-Umfeld. Wenn du so ein bisschen aus dieser Berlin-Mitte-Tech-Bubble irgendwie draußen bist, dann hast du ja entsprechend auch diese Zweifel und diese Aussagen, Mensch, Blockchains hat doch irgendwie keinen Use Case und Bitcoin ist doch nur irgendwie für Geldwäsche und irgendwelche illegalen Geschäfte und so, diese ganzen Themen. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, so an meine Zeit damals im Web 1 erinnert, weshalb ich einfach umso spannender fand, dann auch jetzt im Web 3 irgendwo aktiv zu sein. Hat jetzt dann 2015 meine ersten Bitcoin gekauft, habe das Thema damals 2015 ehrlicherweise noch nicht so ernst genommen. Bin dann 2017 wieder irgendwie zurückgekommen, habe angefangen, mal das Bitcoin White Paper zu lesen, mal so ein bisschen inhaltlich auch zu verstehen, was ist so eine Blockchain oder was unterscheidet jetzt oder was ist so das Besondere an einer Blockchain oder welche Dinge kann ich eben mit Blockchain machen, was ich bisher im Web 1 oder Web 2 nicht machen konnte. Habe dann angefangen 2017 so eine, du hattest es im Intro kurz erwähnt, so eine Plattform oder so eine Website aufzubauen, Chain Europe, wo wir praktisch alle europäischen Blockchain-Startups entsprechend gelistet haben. War natürlich ein guter Einstieg, einfach mal so ein bisschen auch den Marktüberblick zu bekommen, welche Dinge passieren in welchen Ländern, und ist natürlich auch ganz nett so für den Dealflow gewesen.
Und was sind denn aus deiner Sicht die größten Unterschiede zwischen so einem Web2-Startup, wenn du da als Investor jetzt drauf guckst, und so einem Web3-Startup? Also mal unabhängig jetzt von der Technologie. Sind das andere Typen? Ich meine, wir kommen noch zu solchen Themen wie Bewertung, aber was ist denn da so der große Unterschied?
Ich meine, also aus Investor-Sicht gibt es natürlich den wesentlichen Unterschied, dass ich im Web 2, wenn ich investieren möchte als Investor, kann ich das ausschließlich dadurch, dass ich Geschäftsanteile am Unternehmen erwerbe. Ja, wenn ich jetzt in einem Web 3-Startup investiere, habe ich zumindest ja auch oftmals die Option, anstelle von Equity und oder auch Tokens zu kaufen. Ja, ist natürlich dann immer abhängig vom konkreten Geschäftsmodell. Und natürlich hat jetzt nicht jedes Web3-Startup auch ein entsprechendes Tokenmodell und schon gar nicht ein Tokenmodell, was vielleicht auch sinnvoll ist. Das ist einmal, glaube ich, so recht auf der formalen Seite mal der Unterschied. Ja. Und ein zweiter wesentlicher Unterschied, was mir natürlich aufgefallen ist, als jemand, der so im Web 1, Web 2 groß geworden ist, ist, dass wenn du jetzt als Investor ein gutes Netzwerk im Bereich Web 2 hast, ja, dass das keinesfalls heißt, dass du dann auch ein gutes Netzwerk im Bereich Web 3 hast, ja, sondern dass du diese beiden Communities, diese beiden Netzwerke so nach wie vor relativ wenig überlappen, ja. Also ja. Das ist schon so ein bisschen, glaube, das ist euch auch natürlich aufgefallen, hier da auch Daniel, hier jemand, klar, der so aus dem Web 1, Web 2 kommt, dass du, sag ich mal, wenn du der tolle, erfolgreiche Unternehmer im Web 2 bist oder der tolle Investor im Web 2, ja, dass das nicht automatisch heißt, dass du jetzt den super Dealflow im Web 3 auch hast, sondern dass doch nach wie vor diese Communities sehr getrennt sind und die DNA der Communities auch anders ist im Web3-Bereich, auch nach wie vor natürlich so eine gewisse Skepsis gegenüber institutionellen Investoren, gegenüber VCs.
Also letzte Woche war ja hier Blockchain Week in Berlin und da war ich auf ein paar Events und also da gab es Events, da kannte ich gar keinen. Ja, genau. Also das hat ja auch mal seinen Reiz, aber das ist halt eben in der Web2-Welt, Florian, du kennst das, da kommt man ja auf so ein Event, wenn man eben ein paar Jahre in dieser Szene unterwegs ist, da kommst du ja aus so einem guten Tassan gar nicht raus. Und das ist, wie du richtig gesagt hast, ist halt wirklich was anderes. Ne? Und was ich noch hinaus wollte, ist, was mir aber auch aufgefallen ist, dass es ist so wirklich wie ein bisschen am Anfang von irgendwie des Internets. Teilweise redest du mit diesen Web3-Startups und wenn du die fragst nach so Sachen, wo wir investieren, ja dann irgendwann immer uns freuen, sowas wie ein Businessmodell, gucken die sich teilweise mit den großen Augen an und sagen, naja, wir haben ja Tokens. Wo du sagst, ja, okay, das stimmt, aber gibt es denn auch ein Businessmodell? Das heißt, ich habe nur das Gefühl, dass wir bestimmte Learnings, die wir in der, nennen wir es mal generell Internet, ich will das gar nicht so Web 1 und 2 irgendwie separieren, die wir in der Internetzeit durchlebt haben, jetzt teilweise wieder durchleben. Ne? Also wir hatten am Anfang so ein bisschen letztes Jahr oder vorletztes Jahr so, oder 2017 besser gesagt, dieser ganze SEO-Hype, ne, das war so ein bisschen Scam, das hatten wir auch so in den 90ern. Dann wurden die Projekte wieder besser, aber noch keinen wirklichen Fokus auf Businessmodelle. Das heißt, wenn man das so ein bisschen antizipiert, würde man sagen, dass wir so in 2 Jahren uns wirklich wieder mal das Businessmodell nach vorne packen. Oder siehst du das anders?
Nein, ich teile da deine Einschätzung und ich finde es mal ein bisschen schade, dass so die Lernkurve, die wir als Unternehmer oder Investoren im Web 1 und Web 2 ja die letzten 20 Jahre irgendwann durchwandert haben mit natürlich Dotcom-Bubble und Dotcom-Crash und wenn du dich ins Jahr irgendwie Ende der 90er Jahre Anfang irgendwie 2000 hattest du ja auch an der Nasdaq in USA die Situation oder in Deutschland am neuen Markt, dass viele Geschäftsmodelle einen IPO gemacht haben, ja, die keine Kunden hatten, die keinen Umsatz generiert haben, ja, so was Ähnliches haben wir dann irgendwie 2017. Daniel, du hattest es erwähnt, dann während dieser ICO-Bubble auch wieder erlebt, ja, wo du ja auch, sage ich mal, zumindest sehr viele Geschäftsmodelle hattest, die einfach, sag ich mal, wenig Sinn gemacht haben oder bei denen der Token einzig und allein ein Finanzierungsvehikel war, ja, aber die eigentliche Value Creation natürlich nicht im Token stattgefunden hat. Ich kann mich erinnern, damals gab es irgendwie in Berlin mehrere Modelle, die irgendwie so Pizza-Coins und Pizza-Tokens machen wollten, irgendwie so Delivery-Service auf der Blockchain und die einzige Innovation war dann, dass du halt nicht mit Fiat-Geld bezahlen, deine Pizza bezahlen konntest, sondern eben mit irgendeinem Token, ja, und gleichzeitig war dieser Token dann sozusagen das Finanzierungsvehikel, wo du als Investor dann hättest investieren sollen. Und leider gab es damals auch natürlich irgendwie viele Leute, die das gemacht haben, dann schrecklich auf die Nase gefallen sind. Und das ist so ein bisschen, wie du sagtest, so ein bisschen schade, so die Lernkurve, die wir so im Web 1, Web 2 gemacht haben, das ist so teilweise im Web 3 jetzt irgendwie dieselbe Kurve nochmal machen, durchwandern müssen, hoffentlich in schnellerer Zeit.
Florian, mich würde auch mal an der Stelle interessieren, so aus deiner Perspektive, wenn du dir auch eben Web3-Startups anschaust, wie unterscheidet sich nach deinen Erfahrungen auch so ein bisschen die Due Diligence? Was sind dann eben die Aspekte, die du dir genauer anschaust? Ist es vielleicht eher der Grad der Dezentralisierung? Daniel hatte gerade auf das Geschäftsmodell hingewiesen, ne? Diese Protocol-Owned Fees. Mhm. Ist es eher das Team, das sich dann, wo du sagst, wow, also da muss ja ein Geistesblitz dahinter stecken. Da würde ich gerne mal deine Perspektive besser verstehen.
Also ich glaube, dass im Web3-Umfeld in Bezug auf die Due Diligence zwei Dinge anders sind. Und das ist einmal, Daniel, wir hatten schon drüber gesprochen, gerade so das Thema Geschäftsmodell. Ja, also gibt es überhaupt einen Pain Point, den das Startup, den das Produkt, das Protokoll oder was auch immer lösen kann, und gibt es irgendwie jemand, der in irgendeiner Form dafür bezahlt und kann dann irgendwie so eine wirkliche Value Creation mittel- und langfristig stattfinden. Und ich glaube, das muss im Web 3 auch ein wesentlicher Punkt der Due Diligence sein. Und jetzt im Gegensatz zum Web 2 Bereich, wo du ja, sag ich mal, oftmals irgendwelche SaaS-Modelle hast oder irgendwie Consumer-E-Commerce-Geschichten, wo einfach, ja, da sind ja die Playbooks bekannt. Jeder Investor weiß die KPIs oder weiß, worauf er schauen muss. Das hast du natürlich im Web3-Umfeld noch nicht. Wirst du wahrscheinlich vielleicht irgendwann natürlich auch hinkommen, wenn man jetzt den Markt nochmal irgendwie so 5 oder 10 Jahre weiterdenkt. Aber im Augenblick hast du ja auch, und das ist ja auch das Gute und Spannende, deshalb sind wir ja alle in dem Bereich, da hast du natürlich auch viel so Geschäftsmodell-Innovation, ja, wo du, wenn du irgendwie überlegst, dass du, es gibt irgendwelche Startups, die mit irgendwie DAOs arbeiten oder Dienstleister für irgendwelche DAOs, und diese DAOs aufsetzen und die DAOs da und dann irgendwelche Service-Revenues mit diesen DAOs generieren, die wiederum ihrerseits irgendwelche Dienstleistungen in ein dezentralen Netzwerk erbringen. Ja, also es sind ja Geschäftsmodelle, die bisher in der Form nicht möglich waren. Deshalb denke ich, das ist auf jeden Fall ein Schwerpunkt der Due Diligence. Und ein zweiter Punkt der Due Diligence ist einfach so diese technische Seite. Einfach nur mal sich die Technologie genauer anzuschauen, auch als Investor versuchen, zumindest einigermaßen von der technischen Seite zu verstehen und auch kritisch zu fragen, ist das Thema technisch überhaupt in der Form machbar mit einer Blockchain? Ja, wir alle wissen ja, dass das Blockchain ja nicht nur Vorteile hat, sondern auch als Datenbanktechnologie viele Nachteile hat, angefangen über das Skalierbarkeit, klar, Usability und so weiter. Und da auch so diese technische Machbarkeit ist, glaube ich, auch nochmal wesentlich anders, als wenn ich jetzt ein klassisches SaaS Web 2 Startup habe. Ja, da brauche ich wahrscheinlich keine große, als Investor jetzt irgendwie keine große technische Due Diligence machen.
Absolut.
Ich habe auch noch eine Frage, also bezüglich Business Angel oder sagen frühphasige Investments. Glaubst du denn, dass sich durch dieses Token-Modell, sprich sozusagen, dass so ein Web3-Startup sich vielleicht initial über sozusagen Business Angel oder frühphasige Investoren finanziert, aber spätestens ab der, sagen wir mal, früher genannten Series A eigentlich über so ein Token-Sale irgendwie, also sozusagen Verkauf ihrer eigenen Token an einer Börse finanziert, dass dadurch der Business Angel eigentlich mehr Macht behält? Also wir haben ja als frühphasige und irgendwie mit so etwas kleineren Tickets ausgestatteten Investoren und Business Angel immer das Problem, dass wenn die Firmen so richtig durch die Decke gehen, wirst du eigentlich irgendwann so ein bisschen an die Wand gedrückt. Ne? Du bist dann irgendwie runterverwässert, du kannst in den irgendwie 50 Millionen Folgerunden nicht wirklich mitspielen, und teilweise kommen da auch so ein paar böse amerikanische Spielarten über den Teich, dass irgendwie, wenn man nicht mehr mit investiert, man teilweise irgendwie da rausfliegt. Also das führt alles dazu, dass natürlich interessanterweise sozusagen irgendwie umso erfolgreicher die Firmen werden in der Web2-Welt, umso nachteilhafter ist das teilweise als Frühphaseninvestor, so komisch das mal klingt. Das ist ja in der Web3-Welt nicht so, weil sozusagen so die klassische Logik von Kapitalerhöhung so nicht verbreitet ist. Glaubst du, dass dadurch wieder mehr Macht zu den Business Angel rutscht, oder ist das jetzt irgendwie nur eigentlich Augenwischerei?
Du hast ja als Investor zwei Möglichkeiten, in einem Web3-Startup zu investieren. Entweder via Equity, ganz klassisch, wie man das aus der Web1, Web2-Welt kennt, oder eben über Tokens. Und jetzt kannst du natürlich lange über die Frage diskutieren, so was ist jetzt so vom juristischen Setup mit Einflussmöglichkeiten, Dilution-Geschichten, was ist jetzt, sag ich mal, theoretisch besser, so ein Token, wo du natürlich irgendwie de facto keine Dilution hast, oder ist es besser, du gehst irgendwie in eine Pre-Seed-Runde mit Max, irgendwie kaufst du 5% des Equities, hast natürlich dann, wenn das Startup 5 große Folgerunden macht, natürlich eine entsprechende Verwässerung deines Anteils, endest dann vielleicht nach 5-6 Jahren nur mit 1-2%. Ich meine, da kann man natürlich abstrakt, theoretisch lange darüber diskutieren, für mich als Investor ist aber irgendwo natürlich die Kernfrage, wo findet der Value Capture statt? Ja, also findet der Value Capture eher statt im Bereich der Geschäftsanteile oder auf Ebene des Tokens, ja. Und das hängt natürlich extrem vom Geschäftsmodell ab. Ja, und ich muss als Investor natürlich verstehen, wie kommt diese Value Creation zustande. Wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, ich habe ein Startup, was irgendeine Custody-Solution aufbaut, ja, also irgendwo, sag ich mal, Web3-Infrastruktur oder Banking-Infrastruktur aufbaut, eben ein Krypto-Verwahrmodell hat, wie jetzt Beispiel Finoa hier in München. Da macht es, glaube ich, da sind wir uns schnell einig, dass es wenig Sinn machen würde, da jetzt in irgendeinen Finoa-Token zu investieren, sondern das ist ja ein klassisches zentralisiertes Modell. Du baust eine Company auf, die natürlich gewisse regulatorische Anforderungen hat, arbeitest mit einem dedicated Team dran, wo du natürlich auch sich die Leute untereinander kennen und nicht irgendwie dezentral zufällig zusammenkommen. Ja, da glaube ich, sind wir uns alle einig, dass die Value Creation natürlich im Equity stattfindet. Dagegen nimm als Beispiel irgendein dezentralisiertes Protokoll, ja, wo du vielleicht am Anfang hast du natürlich eine Company, ein Startup, was das Ganze ans Laufen bringt, aber dann plant das Startup vielleicht irgendwann sich selber in eine Stiftung, in eine Foundation
umzuwandeln. Also ein DAO überführen, ne?
Oder ein DAO oder so ähnlich wie das ja Ethereum gemacht hat nach dem ICO, ja, dass es dann irgendwann ja diese Ethereum Foundation gab und mittlerweile ja die Value Creation bei Ethereum ja primär im Ether-Token oder auch fast ausschließlich im Ether-Token stattfindet, ja, und keiner irgendwie groß auf die Idee kommt, ich will jetzt Anteile an dieser Ethereum Foundation haben. Und ich glaube, das ist so, musst du die Kernfrage als Investor sein, wenn ich so überlege, diese Instrumente, Equity und Token-Vergleich, wo findet der größte Value Capture statt? Und
aber das heißt, es macht es ja komplizierter, ne? Das heißt sozusagen für uns Investoren, also auch jetzt auch für Leute, die jetzt so zuhören und in dem Bereich als Business Engine unterwegs sind, bedeutet das eigentlich eine neue Komplexität, weil du sozusagen, wie du so schön sagst, du musst halt ruhig überlegen, ist das Equity eines Tages Mehrwert oder ist der Token eines Tages Mehrwert? Also es bringt sozusagen mehr Komplexität rein, ne? Mhm. Okay, ja.
Und wenn ich da auch noch mal ganz kurz einhaken könnte, weil das interessiert mich auch, was du sagtest, wo findet eigentlich die Value Creation statt? Die einen haben ja die These, vieles passiert gerade jetzt eher auf der Protokollebene, also der Infrastrukturebene, alles unterhalb im Maschinenraum statt auf dem Applikationslayer. Also wie denkst du darüber, wenn du jetzt investierst, oder das vielleicht eher sind zwei Fragen, was ist denn so dein Investment-Fokus aktuell?
Also ich glaube, dass wir, um da jetzt nochmal ganz am Anfang von unserem Gespräch zurückzukommen, es war ja so die Kernfrage, wo sind wir, an welchem Punkt sind wir im Web 3? Ja. Ich glaube ja nach wie vor, da sind wir uns alle einig, wir sind nach wie vor noch super, super früh, ja. Wahrscheinlich sind wir beim Web 3 da, wo wir beim Web 1 vielleicht Mitte der 90er Jahre waren, ja, wo gerade irgendwie so der erste Browser, irgendwie ein Netscape-Browser, Mark and Reason irgendwie entwickelt hat und man irgendwie so in Informationen jetzt auch mal via des Browsers teilen konnte, ja, und in der ähnlichen Situation oder so vom Timing sind wir, glaube ich, im Web3-Bereich auch, und da ist natürlich schon so die die Situation, dass wir alle natürlich nach wie vor noch diese Infrastruktur aufbauen müssen. Ja, also wir müssen, glaube ich, erstmal dieses Schienennetz, ja, wenn man es so vergleichen will, dieses Schienennetz noch ausbauen müssen, die Signalanlagen bauen müssen, die Weichen bauen müssen die Bahnhöfe bauen, ja. Und gleichzeitig aber, wenn du am Markt schaust, fahren natürlich auf diesen Schienen, die wir so im Bereich Infrastruktur bauen, fahren natürlich schon die ersten Züge, ja. Und manche Züge fahren vielleicht zu schnell, entgleisen oder biegen auf einer falschen Weiche ab und knallen dann irgendwo wo dagegen. Ja, das sind dann so die Dinge, Bild, die alle schief laufen. Und ich glaube so ich denke mal, dass es als Investor kannst du, glaube ich, in beides investieren, sowohl in die Application als auch in die Infrastruktur. Und ich glaube, dass wir beim Thema Infrastruktur noch viele Jahre brauchen werden, bis man so an den Punkt kommt, wo wir jetzt so im klassischen Internet sind, wo man sagt, naja, so diese ganze, aber sagen wir mal, viele Infrastrukturthemen sind gelöst und es geht jetzt nur noch im Bereich Infrastruktur um inkrementelle Verbesserungen. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir im Bereich Web3 noch lange nicht. Also auch auf der Infrastrukturseite wirst du nach wie vor diese ganz großen Innovationen brauchen, diese Verbesserungen auch auf der Seite der UX, UI, wenn du an die ganzen Wallet-Themen denkst, Self-Custody, was ja für viele Nutzer nach wie vor ja auch, sag ich mal, von der Usability her nicht gerade die beste Lösung ist, um das vorsichtig zu formulieren.
Das ist nett formuliert.
Eine ganz kurze Frage dazu, Florian, nur weil du gerade sagtest, wir bauen das Schienennetz und die Infrastruktur. Es gibt ja gerade relativ viele Fonds, die auch in den ganzen Bereich investieren. Wie viel Kapital ist denn notwendig, bis diese Infrastruktur gebaut ist?
Puh, ja, das ist natürlich schwierig, da eine konkrete Zahl zu nennen. Ich glaube, dass das nach wie vor, dass du auf der Infrastrukturseite noch viele, sage ich mal, dicke Bretter bohren musst. Ja. Ich bin jetzt vorsichtig zu sagen, ja, es ist nur immer ein Problem des Geldes oder man kann Probleme immer nur da oder Probleme besonders gut dann lösen, wenn man viel Geld hat. Irgendwie so mein Lieblingsbeispiel ist der EOS. Die haben ja, wenn ihr euch erinnert, 2017 diesen wahnsinnig großen ICO gemacht mit irgendwie, glaube ich, 4-5 Milliarden Dollar eingesammelt, ja, und was ist dabei rausgekommen? Ja, die wollten ja so irgendwie dieser Ethereum-Konkurrent werden, haben dann versucht, mit Voice.com irgendwie so ein dezentrales soziales Netzwerk aufzubauen, hat man auch nie wieder was gehört, haben so ein paar andere Initiativen gestartet, aber im Prinzip ist da nie was dabei rausgekommen. Insofern bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig zu sagen, es ist alles immer nur so ein Geldproblem. Und Und gerade am Beispiel von EOS kann man, glaube ich, schön sehen, dass nur wenn du irgendwie ein paar Milliarden Dollar in Cash oder in irgendwelchen Tokens auf deinem Balance Sheet hast, dass du dann irgendwie tolle Dinge bauen kannst, dass das Geld nicht immer so das alleinige Allheilmittel ist.
Nee, ich meine, du kannst ja ruhig mit 5-6 fitten Entwicklern wirklich die Welt bewegen. Ne? Also wenn du dir anguckst, wie groß das Kern-Development-Team bei ISA ist oder bei anderen großen Projekten, da ist man immer ganz sprachlos, wie klein das eigentlich ist. Ja?
Oder wenn du dir sowas anschaust wie Uniswap, ja, das ist ja, weiß nicht ganz genau, wie viele Leute das sind, aber wenn du anschaust, was die für Umsätze generieren, auch im Vergleich zu Wall Street, und dann haben die gerade mal irgendwie 50 Leute da sitzen und haben vielleicht, und das ganze Thema Uniswap hat ja so ein bisschen als One-Man-Show begonnen, ja, und sind innerhalb von ein paar Jahren riesengroß geworden. Und das zeigt ja auch, dass du mit Thema, nur weil du irgendwie viel Geld und viele Menschen irgendwie auf ein Thema setzt, dass das dann alles besonders schnell und besonders toll wird, dass dieser Zusammenhang ja nicht immer da ist.
Ich will aber nochmal auf den nächsten Schritt kommen. Also jetzt, wir haben jetzt von der Frühphase gesprochen und sozusagen, wie du da das siehst, jetzt sage ich mal die nächste Phase zum nächsten Schritt. Also wir haben ja gerade große Announcements von Funds gehabt. Ne? Wir hatten irgendwie jetzt Andreessen Horowitz mit irgendwie 4,6 Milliarden und verschiedenste. Wir hatten jetzt letzte Woche hier North Zone irgendwie mit 1 Milliarde, zumindest mit Fokus auf das Thema Krypto. Und jetzt auf der anderen Seite haben wir ja sowas wie sogenannte DAOs, ne? Also zentrale, autonom funktionierende Organisation, wo, ich mach's mal ein bisschen flapsig, eine Gruppe an Freelancern oder Business Angeln Geld zusammenwerfen und über bestimmte Abstimmmechanismen entscheiden, was sie entwickeln oder zum Beispiel auch investieren. Siehst du, und die sind auch teilweise echt groß, ne? Also da reden wir von bis zu dreistelligen Millionenbeträgen, die in so einen DAO zusammenkommen, weil halt so ein paar wirklich führende Köpfe der Krypto-Szene da irgendwie den Lead machen. Siehst du denn die als ein relevantes Risiko oder nennen wir es mal eher Wettbewerb oder man neutral gesagt Marktbegleiter für VCs, oder ist das für dich so ein bisschen wie Crowdfunding, was so eine Nische am Rand ist? So ist es ja leider zumindest in der Web2-Welt. Wie schätzt du denn den Markt ein?
Ja, ich meine, da sind ja Decentralized Autonomous Organizations, so vereinfacht gesagt, irgendwie einen Telegram-Group oder ein Discord-Channel mit einem gemeinsamen Token. Und innerhalb dieser DAOs gibt es ja diese Untergruppe der Investment-DAOs. Ja? Also viele Leute schließen sich zusammen, legen gemeinsam Geld in den Topf, machen gemeinsam Investments, zum Beispiel in Startups oder in andere Tokens. Bekannte Beispiele sind ja dieses Meta-Cartel Ventures, die investieren in Web3-Startups. Dann im NFT-Bereich gibt es ja Blizzard DAO, kennen glaube ich auch einige, die zusammen in NFTs investieren. Und wie du schon gesagt hast, es ist ja so eine Art Crowdfunding. Ja, das ist ja, sage ich mal, jetzt nichts, insofern nichts wirklich Neues, weil dieses Crowdfunding kennen wir ja auch aus der alten Web 1, Web 2 Welt. Hat sich allerdings, in Deutschland gibt es ja zum Beispiel Companisto, die so Crowdfunding für Startups machen, kennen vielleicht einige. Und es hat ja ehrlicherweise, ich glaube, du hattest es schon so im Nebensatz angedeutet, nie so wirklich funktioniert. Ja, es ist ja nie, Crowdfunding ist ja nie wirklich groß geworden. Ich habe da auch so ein bisschen drüber nachgedacht, warum das Crowdfunding so bisher nicht so wirklich funktioniert. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, dass du bei den bisherigen Crowdfunding-Plattformen ja immer das Thema hattest, dass du als Investor ja mehr oder weniger so auf dich allein gestellt hast. Ja, du gehst auf die Companisto-Webseite, schaust dir irgendwie eine halbe Stunde irgendwie die Investmentmöglichkeiten an und triffst ja mehr oder weniger alleine die Entscheidung. Und das ist ja wenn du jetzt so ein Investment-DAO hast, ja komplett anders. Ja, das ist ja so per se, per Definition so eine Community, die sich um so einen Token organisiert hat. Und dort triffst du ja gemeinsam in der Gruppe die Investmententscheidung, oder du wählst irgendwie besonders smarte Leute zu deinem Investment-Committee und die treffen dann die Entscheidung. Ja, und das ist, glaube ich, schon nochmal eine andere Mechanik als bei so diesem klassischen Crowdfunding im Web 2, was ja aus unserer Sicht oder aus, wie du auch schon gesagt hast, ja nie wirklich groß geworden ist. Und ich glaube, dass mittel- und langfristig diese Investment-DAOs auf jeden Fall das Potenzial haben, größer zu werden und irgendwann auch schon in gewisser Weise irgendwo in Konkurrenz zu den Venture Capital Funds zu werden. Ich bin deshalb, formuliere es deshalb so ein bisschen vorsichtig, weil ich erinnere mich so an die Schlagzeilen, an die Headlines in 2017, als wir diesen ICO-Boom hatten. Ja, wenn du da irgendwie zurückgehst, hattest du die Schlagzeilen gehabt, ja, VCs sind tot, und ich kann mich erinnern.
Ja, ja. Die Arbeitslosen sind wir morgen, ne? Da gab es
so ein, ja, genau, und irgendwie so, VC is dead, und irgendwie auch, ich hatte auch damals in Berlin mit einigen Gründern gesprochen, die haben ja wirklich gesagt, Florian, wir brauchen deine 50.000 Euro Angel-Ticket nicht, wir machen ein ICO und da kriegen wir ein paar Millionen aufs Konto, geben keine Anteile ab, behalten 100% Kontrolle, und Florian, was willst du jetzt mit deinen 50.000 Euro hier, ja. Aber ich glaube, dass diese Investment-DAOs schon das Potenzial haben, VC-Funds mittel- und langfristig Konkurrenz zu machen. Und ehrlicherweise haben ja auch, wenn du schaust, VCs oder auch wir als VCs, immer in innovative Geschäftsmodelle investieren. Ja, aber wenn du dir das Geschäftsmodell von einem VC-Fund anschaust, naja, das ist ja seit Jahrzehnten unverändert. Da gab es bisher keine Innovation. Ja, du hast dieses Modell, geschlossener Fund, 10 Jahre, 20% Carry, 2% Management-Fee. Genau, irgendwie ist ja irgendwie so wie immer. Und da hast du noch das Thema, wenn das irgendwie so ein Fund ist, der ein paar hundert Millionen Dollar groß ist, dass du irgendwie die Initiatoren schon über die Management-Fee reich werden, obwohl vielleicht für die Limited Partners gar kein irgendwie Gewinn erwirtschaftet ist. Ja.
Genau, also Limited Partners sind die Investoren in so einen Fonds, genau.
Genau. muss man erklären, Limited Partners bei einem Fund sind die Investoren in dem Fund. Und da hat, du hast ja dann oftmals, zumindest bei den großen VC-Funds, kein so ein Interessen-Alignment, Interessengleichlauf zwischen den Limited Partnern und den Investoren. Weil, wie gesagt, wenn ich über die Management-Fee schon nach 2 Jahren Millionär bin, ohne dass ich einen Cent für meine Investoren erwirtschafte, ja, ist es natürlich nicht zwangsläufig so, dass du diesen Interessensgleichlauf hast. Und ich glaube, und ich habe vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung, dass so mehr Wettbewerb von Seiten von Investment DAOs auch so, sage ich mal, irgendwie unserer Branche oder der VC-Branche allgemein gesprochen vielleicht auch so ein bisschen gut tun könnten, da auch nochmal zu überlegen, wo können wir unser eigenes Geschäftsmodell als Investoren vielleicht nochmal innovativer aufstellen.
Ja, das ist ja der spannende Punkt. Also wie muss ich mich als Krypto-VC aufstellen, damit überhaupt ein Web3-Startup sagt, oh cool, ich gehe zu denen, statt dass ich zu einem DAO gehe. Also Stichwort, müssen wir Staking anbieten? Müssen wir, wenn wir wahrscheinlich auch jetzt, nehmen wir an, wir befinden uns im Jahre 2026 schon. Wir haben schon in viele Tokens investiert. Die Erwartungshaltung wird wahrscheinlich da sein, dass wir uns mit der Governance beteiligen. Also auch komplett ist es so die Frage, wie denkst du, muss ich mich als VC aufstellen, um eigentlich mittelfristig auch in der Krypto-Community als ernst genommen zu werden oder attraktiv zu gelten?
Ich meine, ich fange mal ganz so mit den Basisvoraussetzungen an. Ich glaube, es ist schon natürlich von Vorteil, wenn du als VC, als Investor natürlich ein Grundverständnis für den Space mitbringst, ein Grundverständnis für die Technologie. Ich kann mich so an einigen Gesprächen auch mit Web3-Gründern erinnern, die dann nach dem Gespräch gesagt haben, Mensch, Florian, jetzt haben wir irgendwie zum ersten Mal den Eindruck gehabt, dass da jemand gegenüber sitzt, der so ein bisschen Verständnis auch dafür hat, was wir machen wollen, was wir vorhaben. Ja, also da glaube ich so die Anforderungen von Seiten der Gründer teilweise so erstaunlich gering. Klar, wenn du als Web3-Gründer mit einem Angel sprichst, der noch nie was im Web3 gemacht hat, oder mit so einem General Tech VC, der vielleicht nur so ein bisschen mal irgendwie so einen Praktikanten da sitzen hat, der so ein bisschen Web3-Themen macht, dann glaube ich, bist du schon happy, mal einen Gesprächspartner zu haben, der wenigstens mal so versteht, was du eigentlich vorhast. Aber mittelfristig hast du natürlich die Themen angesprochen. Du ist natürlich von Vorteil, wenn du als Investor dich auch an so Governance-Themen dann irgendwie aktiv beteiligst, wenn du also praktisch Teil dieser Community, die dann um dein Protokoll oder um dein Startup oder um dein Projekt, um es allgemeiner zu formulieren, um dein Krypto-Projekt entstehen soll, du praktisch aktiver Community-Member auch dann als Investor bist, wie gesagt, über mit Governance-Tokens oder irgendwie eine Art oder irgendwie Staking machst oder einen Validator betreibst oder irgendwie, keine Ahnung, wenn es ein altes Proof-of-Work-Modell ist, irgendwie selber irgendwie Mining machst oder so. Und es gibt ja auch so einige Beispiele von VCs oder Investoren, die das machen. So ist natürlich oftmals auch so von der regulatorischen Seite so ein Problem, dass du da bestimmte Dinge vielleicht als VC-Fund, wenn du irgendwie so eine bestimmte steuerliche Klassifikation hast, irgendwie Vermögensverwalten, nicht Vermögensverwalten, dann vielleicht nicht machen kannst. Aber ich glaube, das ist schon so ein Bereich, wo wir auch auf der Investorenseite, auf der VC-Seite auch einige innovativere Ansätze sehen werden, als das jetzt vielleicht in den vergangenen Jahren der Fall war.
Ja, ich glaube, der Punkt, den du vorhin gebracht hast, auch mit diesen, mit den Funding-Netzwerken hier, also Companisto, das war natürlich auch so ein Punkt, dass man natürlich gefragt hat, was ist der Value Add, den die mitbringt, ne? Also wenn ich jetzt so einen typisch großen europäischen VC, irgendwie Project A, irgendwie Index, HV mit dabei habe, dann gehe ich ja davon aus, dass die mir in der nächsten Runde helfen, dass sie so eine gewisse Magnetwirkung haben für bestimmte hochkalibrige Mitarbeiter und dass vielleicht auch Kunden oder Industriekunden da eher hingucken und sagen, okay, die gehen nicht wieder weg. Das habe ich natürlich bei so Crowdfunding-Plattformen weniger. Ja, ne? Und deshalb, ich bin nämlich genau an dem Punkt, wo ich auch glaube, wir als VC-Branche müssen schon jetzt wirklich mal überlegen, was ist der Value Add beside Money. Ne? Also Geld ist natürlich hilfreich, um Sachen anzukurbeln und zu machen. Aber wir sehen es ja auch mit dem Wettbewerb von amerikanischen Investoren und VC-Geld, der jetzt nach Deutschland kommt und wir uns immer wieder teilweise wirklich die Stulle vom Brot nehmen lassen, dass es so ein bisschen ärgerlich ist. Dann muss man halt überlegen, was muss man denn eigentlich, wie Kay schon richtig gefragt hat, ne, dort machen. Und es wäre schon interessant, wenn man da wirklich so ein gemeinsames Verständnis irgendwann entwickelt und sagt, man bietet halt wieder so eine Services, wie von dir benannt, wie Staking und Node betreiben halt irgendwann an. Das ist schon, da bin ich mal gespannt, ob die VC-Branche, die ja eigentlich so innovativ tut, ja, wirklich innovativ ist und sich da irgendwie verändert. Ja,
mal gucken. Darf ich nochmal eine Frage stellen, Florian, weil wir jetzt gerade eben auch die ganze Zeit über Crowdfunding und so weiter gesprochen haben. In der VC-Welt sagt man ja immer, eins von zehn Unternehmen wird überhaupt nur erfolgreich und neun werden mehr oder weniger nicht erfolgreich, ob sie dann verschwinden oder einfach so als irgendwie, weiß nicht, Living Deaths dann irgendwie weiterleben. Aber aus VC-Sicht ist es halt eben so eine sehr, sehr harte Quote. Ist die im, sagen wir, in der neuen Welt jetzt anders oder muss ich damit rechnen, vielleicht sogar noch mehr Geld zu verlieren?
Ich würde sagen, die Quote ist ähnlich hoch und ich habe letzte Woche so ein dazu passend so einen ganz ganz guten Tweet bei Twitter gelesen. Das war so 99% of all crypto projects are a joke, but the remaining 1% will change the world. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein View, dass auch auf den Space, dass du halt wirklich ganz viele Projekte hast, die nicht funktionieren werden und die auch schon, sag ich mal, im Ansatz natürlich irgendwie sage ich mal, irgendwelche Luftschlösser sind, ja, und ob das jetzt wirklich diese 99% sind oder 98 oder 97%, sei dahingestellt. Aber ich glaube, für uns als Investoren ist natürlich die Hauptchallenge, diese 1% der Projekte zu finden, die wirklich irgendwo einen Painpoint auch lösen, die eine langfristige Value Creation ermöglichen und die eben nicht nur so ein, sag ich mal, so ein kurzfristiger Cash Grab sind, wie das vielleicht 2017 bei, nicht bei allen, aber bei vielen ICOs der Fall war oder wie es jetzt auch 2021 bei vielen oder sagen wir mal bei einigen NFT-Projekten auch waren, ja, dass es halt einfach viele Leute gab, die auf diesen NFT-Zug irgendwo aufgesprungen sind, ja, dann irgendjemand gefunden hat, der ihre NFTs gekauft hat, ohne aber um die NFTs jetzt irgendwie vielleicht eine Community aufzubauen oder zu überlegen, was kann ich den Investoren noch bieten, um eben langfristig auch zu sichern, dass der Wert meines NFTs eben erhalten bleibt oder auch steigt. Man gibt ja ein paar gute Beispiele, das gut gemacht haben, die CryptoPunks und Bored Apes Yacht Club und irgendwelche anderen Geschichten. Aber auch glaube ich, bei den NFTs würde ich sagen, ja, 99% der NFTs sind einfach Schrott und wertlos. Ja, auch wenn du vielleicht als Investor mal $1,000 dafür bezahlt hast, nur weil du einmal $1,000 bezahlt hast, heißt ja nicht, dass es dann auch in der Zukunft noch $1,000 wert ist. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, gar nicht auch so eine Besonderheit oder so das Ungewöhnliche der Web3-Welt, weil wenn du schaust, geh mal in den App Store, ja, wie viele, ich habe die genaue Zahl nicht, aber ich nehme an, dass es irgendwie Millionen von Apps im App Store gibt, ja, wie viele davon sind wirklich, sag ich mal, sinnvoll oder haben eine gewisse Relevanz oder sind kommerziell erfolgreicher, würde ich mal sagen, bestimmt auch nicht mehr als 1% der Apps, die du im App Store findest. Also insofern würde ich gar nicht sagen, dass das so ein Problem der Web3-Welt ist, ja.
Aber dann war die Frage natürlich an dich, ist denn so, welcher Bereich ist denn hot? Kann man denn im DeFi, was hatten wir vor kurzem schon mal erklärt, dieses Decentralized Finance, noch investieren oder ist sozusagen, sind wir jetzt alle schon weiter? Was ist denn für dich in den nächsten, sagen wir mal, 12 Monaten, wollen wir nicht zu weit nach vorne greifen, Bereiche, wo du sagst, die guckst du dir gerade ganz genau an, weil du die aus Investment, aber vielleicht nicht nur Investment, sondern weil du auch sagst, das ist halt sinnvoll für dieses Ökosystem. Ne? Also weil du hast ja richtig gesagt vorhin, wir sind ja noch dabei, die Schienen zu legen. Und da kann es natürlich sein, dass man vielleicht zwischendurch mal jemand hat, der wirklich halt irgendwie die fetten Schrauben baut und sagst, ja, also damit werden wir jetzt nicht wirklich reich, aber wir brauchen sie halt nochmal, sonst fliegen uns halt die Gleise um die Ohren. Ne? Also was ist denn so der hotte Bereich, wo du sagst, das wird spannend in den nächsten 12 Monaten?
Und vielleicht kurz damit verbunden, auch nur weil du gerade über NFTs gesprochen hast, nochmal kurz, weil ja auf OpenSea der Handel mit NFTs komplett eingebrochen ist. Vielleicht kannst du auch da nochmal kurz einordnen, wo NFTs sich aus deiner Sicht hin entwickeln.
Ich fange mal mit dem Thema Infrastruktur an. Ich glaube, dass nach wie vor das Thema Infrastruktur wichtig und spannend ist. Layer 1, Layer 2 Geschichten, auch sowas, was wir jetzt gerade gesehen haben, den Ethereum-Merge, ja, klassisches Infrastrukturthema. Layer 1 finde ich nach wie vor auch als Investor natürlich Ether irgendwo spannend, auch das Potenzial da zu sehen, auch wenn es natürlich, sage ich mal, im Web3-Umfeld Bitcoin und Ethereum natürlich eher als mittlerweile als konservatives in Investment gelten. Im Bereich DeFi, ganz allgemein Thema Decentralized Finance, Open Finance, ist, glaube ich, nach wie vor der mit Abstand wichtigste Use Case für Blockchain. Weil wenn du nochmal so eine Ebene höher gehst und überlegst, was ist denn so der native Use Case von der Blockchain-Technologie? Naja, es ist der Value Transfer von A nach B, ohne dass du ein Intermediary dazu brauchst. Ja, dass du ein Peer-to-Peer Value Transfer machen kannst. Ja, und dieser Value Transfer, das kann einerseits natürlich irgendwie eine Currency sein, das können Aktienanteile sein, das können NFTs sein, können aber auch natürlich so Dinge sein wie Ingame-Items oder sowas. Ja, und ich glaube, dass so auf einer abstrakten Ebene, immer wenn es darum geht, ein Geschäftsmodell zu haben, wo dieser Value Transfer irgendwo im Mittelpunkt steht oder wo es um diesen Value Transfer geht, dass das natürlich irgendwo eine gewisse Relevanz hat, und dann bist du natürlich, wo findet ein Value Transfer statt? Natürlich ja im Bereich Finanzen. Ja, deshalb glaube ich, dass das nach wie vor ein spannendes Thema ist. Und du hast ja auch im Bereich Decentralized Finance diese Entwicklung in Richtung Decentralized Science, ja, dass es irgendwie Forschungsprojekte gibt, die Geld einsammeln, dann IP generieren im Rahmen von einem DAO und diese IP dann weiterverkaufen muss, ja auch irgendwie im weitesten Sinne um das Thema Finanzen geht oder auch so, was die letzten Wochen und Monate als Schlagwort aufkam, Refinance, Regenerative Finance, wo du zum Beispiel irgendwie versuchst, einen CO2-Zertifikatshandel auf einer Blockchain-Infrastruktur abzubilden. Ich glaube, solche Dinge, also zusammenzufassen, denke ich, dieses Thema Finanzen als Use Case, glaube ich, wird viele Jahre oder wird auch weiterhin mit Abstand der wichtigste Use Case sein. Jetzt hattest du ja noch Jan gefragt zu Thema NFTs. Ich glaube, dass wir da vor allem die Use Cases eher im Gaming-Bereich sehen. Und wir hatten ja jetzt so 2021 so diesen Boom, so Digital Art. Ja, jeder konnte irgendwie so ein JPEG minten und dann versuchen, das bei OpenSea zu verkaufen. Und es hat ja auch so eine gewisse Zeit lang auch gut funktioniert. Und einige Investoren haben ja auch viel Geld damit verdient. Aber ich glaube, so mittel- und langfristig werden NFTs primär Relevanz im Gaming-Bereich haben, vor allem weil die ganze Gaming-Community, ich sehe das an meinen eigenen Kindern, natürlich schon komplett mit diesem Modell vertraut ist. Ich kaufe irgendwelche digitalen Assets, ja. Ich statte meinen Avatar mit irgendeinem tollen Schwert aus oder irgendwie mit neuen Schuhen und dann habe ich irgendwie dadurch einen Statusgewinn, dass mein Avatar das tollere Schwert hat als der Avatar von meinem Freund. Und ich sehe das ja, welche Relevanz das bei meinen Kindern hat. Und ich glaube, dass du da unter diesem Stichwort GameFi hier auch, dass wir da die eigentlichen relevanten Use Cases für NFTs sehen werden und weniger jetzt in der Frage, ja, wer mintet jetzt das nächste tolle Profile, das lustige Profile-Picture, ist es jetzt ein Mond oder eine Gans oder eine Maus oder ein Affe oder irgendwie sowas. Also
wäre aber schade, wenn diese tolle Technologie quasi da ihre Grenzen schon hätte, ne? Also das, weil da die Chancen sind ja wirklich, das haben wir hier in anderen Folgen schon diskutiert, die Chancen sind ja wirklich grenzenlos, ne? Und wenn das jetzt hinterher nur etwas, also im Gaming-Bereich nur etwas könnte, was sowieso schon ging vorher, ne? Dann wäre das ja fast ein bisschen, ein bisschen tragisch, ja.
Genau. Nee, super, Florian. Ich meine doch mal eine abschließende Frage auch an dich als quasi VC-Experten. Was sind denn so deine Top 3 Highlights in deinem Portfolio aktuell?
Ich beginne mal ganz langweilig und unspektakulär und sage, dass so die Idee ab seit 2017 in Bitcoin und Ethereum zu investieren, war jetzt sicher nicht ganz verkehrt, ja. Mhm. Wenn du schaust, selbst nach der Marktkorrektur sind wir ja bei Bitcoin jetzt aktuell bei um die $20,000, bei Ethereum so vielleicht bei um die $1,700, ja. 2017 warst du bei Ethereum bei unter 100, bei Bitcoin unter 1000. Also wie gesagt, hier nochmal eher so diese Blue Chips langfristig zu halten, war jetzt sicher jetzt rein aus Investmentperspektive keine schlechte Idee. Und du hast, glaube ich, auch bei Bitcoin die Firmen nach wie vor dieses asymmetrische Risk-Return-Profil, ja, dass du auch noch weiterhin die Chance hast, dass sich vielleicht irgendwo der Kurs verzehnfacht. So auf Startup-Seite, ich bin ja Venture-Partner bei Signature Ventures, einen VC-Fund, der in Blockchain, Krypto-Startups investiert. Mit Signature waren wir der erste Investor bei Finoa in Berlin gewesen. Finoa ist ja diese Crypto-Custody-Solution her, vielen ja auch außerhalb der Web3-Welt bekannt, ja, selten ein Startup gesehen, was so schnell wirklich Revenue-Traction generiert hat, also wirklich auch entsprechende Umsatzzahlen geliefert hat, war vom Timing perfekt. Wie gesagt, da waren wir mit Signature Ventures der erste Investor. Ein weiteres Investment, was ich inhaltlich und vom Geschäftsmodell super spannend finde, ist Molecule. Molecule ist so in diesem Bereich Decentralized Science unterwegs, und da geht es im Prinzip darum, dass Molecule so Research DAOs aufsetzt, die ihrerseits Pharmaforschung investieren, dann in Pharmaforschung investieren, durchführen, also praktisch neue Medikamente entwickeln, dann eine IP generieren, und diese IP wird vom DAO gehalten. Das ist DAO, hat eine Ownership an diesen IP-Rechten, und diese IP-Rechte können dann irgendwann an Pharmaunternehmen weiterverkauft werden. Klingt so auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert vom Geschäftsmodell, ist aber natürlich, wenn du dich so ein bisschen mit diesem Pharma und sag ich mal Medikamenten-Space, Medikamenten-Research-Space beschäftigt, ist natürlich eine super Innovation, und vielleicht werden wir in Zukunft irgendwelche neuen Impfstoffe sehen, die eben von so Research-DAOs entwickelt werden, und das finde ich so mit eines der spannendsten Investments, die wir gemacht haben.
Mega cool. Also ich bin ungern der Spielverderber, aber mit Blick auf die Uhr, wir müssten wahrscheinlich zum Ende kommen. Florian, ich fand es wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Daniel, ich nehme an, ihr stimmt zu, ne?
Ja, war super interessant. Ja. Also gerade mit deiner Erfahrung aus Web 2 und Web 3, auch mal die Unterschiede zu diskutieren, hat viel Spaß gemacht.
Ja, Dito.
Cool.
Sehr schön.
Dann lieben Dank, dass du da warst. Ja,
herzlichen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht, bei euch im Podcast dabei zu sein.
Super. Und dann, ja, ich sag bis zum nächsten Mal.
Ne? Bis bald.
Tschüss. Ciao. Bis dann, Florian. Ciao.
Danke. Ciao. Tschüss.
Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
Das waren Kerstin Eismann, Daniel Höpfner, Florian Huber und Jan Thomas in der neuesten Ausgabe von To Infinity and Beyond mit dem heutigen Schwerpunkt Angel Investing im Web 3. Wir hoffen, ihr konntet heute etwas Neues über die Kryptowelt mitnehmen. Das war's sonst auch für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Feierabend. Bis dahin.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.